So ein Progress ist praktisch nie ein Notfall. Im Zweifelsfall eine Zweitmeinung einzuholen, kann man vielleicht zu dem Vorgeschlagenen noch eine Alternative in Erwägung ziehen. Hier kann der Patient in der Tat selber auch was tun. Und das ist zum Beispiel, dass diese Medikamente regelmäßig eingenommen werden müssen.
Was heißt regelmäßig?
Täglich zu einer vergleichbaren Tageszeit.
Heute sprechen wir über eine Situation, die sehr vielen Krebspatienten große Sorgen macht. Wenn man trotz einer Therapie eine fortschreitende Krankheit hat, beziehungsweise man nennt es Progress. Hier geht es jetzt aber konkret um eine Gisterkrankung, die fortschreitet trotz einer TKI-Therapie. Ich will so viel dazu sagen. Glücklicherweise gibt es bei einer Gisterkrankung viele weitere Therapieoptionen. Wir haben heute die Gelegenheit, mit Herrn Professor Reichert, der Chefarzt der Onkologie im Helios-Klinikum in Berlin-Buch, darüber zu sprechen. Herr Professor Reichert ist ein langjähriger GIST-Experte und wir freuen uns sehr darüber, mit Ihnen darüber sprechen zu können.
Sehr gerne.
Ich möchte eigentlich gerne mit diesem Video Betroffenen einen gewissen Mut machen. Wenn jetzt Progress trotz einer Therapie läuft, was gibt es denn noch für Optionen?
Also Sie haben es ja schon erwähnt, es gibt bei der Erkrankung glücklicherweise viele und auch über die Zeit immer mehr neue zusätzliche Therapieoptionen, sodass wir heutzutage in der glücklichen Lage sind, den Patienten viele Optionen anbieten zu können. Als das erste Medikament, was wir einsetzen, das Imatinib, vor über 20 Jahren eingeführt wurde, gab es vorher keine Behandlungsmöglichkeit. Das war ein dramatischer Schritt zwischen man kann gar nichts machen bei einer fortgeschrittenen Erkrankung und man hat jetzt ein Medikament, was hervorragend wirkt. Leider hat sich dann gezeigt, dass auch dieses hervorragend wirksame Medikament in vielen Fällen nicht unbegrenzt lange wirkt, sondern die Patienten, wie Sie es schon erwähnt haben, dann halt trotzdem im Laufe der Zeit, häufig auch Jahre, dann ein Voranschreiten der Erkrankung erleben. Dann stellt sich die Frage, gibt es ein weiteres Medikament, was man einsetzen kann? Und so wurden im Laufe der Jahre weitere Medikamente entwickelt, sodass wir heutzutage 4 aufeinanderfolgende Therapielinien zur Verfügung haben und es damit in sehr vielen Fällen oder in den meisten Fällen sogar glücklicherweise gelingt, die Patienten sehr lange gut behandeln zu können.
Die erste Frage, die ich noch dazu hätte, man spricht ja, wenn die Erkrankung wieder fortschreitet, von Progress.
Ja.
Was heißt denn das jetzt hier konkret?
Da müssen wir zunächst sicherstellen, ob der Progress heißt Voranschreiten der Erkrankung, auch wirklich als solcher bestätigt wurde. Ich sage es deshalb, weil wir das Phänomen bei gerade dieser Erkrankung kennen, dass unter einer Therapie sich die Befunde, die Absiedelungen, der unter Umständen noch vorhandene Primärtumor im Körper verändern können, unter Umständen sogar etwas größer werden, was aber manchmal als Folge der Therapie, also eigentlich als Nachweis der Wirksamkeit zu interpretieren ist, aber vielleicht fehlinterpretiert wird, ist jetzt ein bisschen größer geworden, kann ja eigentlich nur heißen, dass ein Progress vorliegt. Das war insbesondere, als diese Art Therapie vor vielen Jahren eingeführt wurde, häufig ein Stolperstein, der zu Fehldiagnosen geführt hat. Insofern ist der erste Schritt, wenn ein Progress im Raum steht, dass man sich das genau anguckt als Behandler, als Experte für die Erkrankung, das entweder selber nochmal beurteilt oder normalerweise mit dem Radiologen, der den Befund erstellt hat, der hoffentlich auch Erfahrung mit dieser speziellen Situation hat, das nochmal genau bespricht. Was heißt denn jetzt konkret Progress? Ist es ein erheblicher Progress? Ist es vielleicht nur eine leichte Veränderung? Das ist ganz entscheidend. Weiterer Punkt ist, so ein Progress generiert eigentlich nie eine Notfallsituation. Wir erleben häufig, da heißt es dann, ja, Progress, wir müssen heute noch irgendwas unternehmen. Die Patienten haben dann unter Umständen keine Zeit, noch mal selber drüber nachzudenken, eventuell nach einer Zweitmeinung zu fragen, wenn suggeriert wird, das ist ein Notfall, wir müssen heute noch von A auf B umstellen oder wir müssen jetzt operieren oder man muss dies oder jenes machen. Das kann man von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen ganz klar formulieren. So ein Progress ist praktisch nie ein Notfall.
Okay.
Es ist immer Zeit, die Optionen sorgfältig zu prüfen. im Zweifelsfall eine Zweitmeinung einzuholen? Kann man vielleicht zu dem Vorgeschlagenen noch eine Alternative in Erwägung ziehen?
Also wir wollen ja an oder hoffen, dass die Patienten sowieso schon im Sarkomzentrum oder bei GIST-Experten in Therapie sind. Wenn man jetzt eine Zweitmeinung einholen wollte, wo würde man sich da dann sinnvollerweise hinwenden?
Also das hängt natürlich in der Tat davon ab, wo der Patient in Behandlung ist. Also wir müssen unterscheiden zwischen einer legitimen Zweitmeinung. Jeder Patient hat ein Recht auf eine Zweitmeinung. Es gibt aber im Extrem auch so eine Art, ich nenne es mal drastisch, Zweitmeinungstourismus. Das heißt, die Patienten fragen sehr, sehr viele verschiedene in der Hoffnung, irgendeiner wird ihnen sagen, ist alles nicht so schlimm, wird schon wieder und so weiter. Wenn vielleicht die empfohlene oder die erläuterte Maßnahme nicht dem entspricht, was der Patient sich erhofft. Wenn der Patient allerdings an einer Stelle behandelt wird, wo man berechtigte Zweifel am nötigen Erfahrungsgrad hegen muss, dann sollte in jedem Falle eine Zweitmeinung erfolgen.
Jetzt hatten Sie vorher gesagt, dass Progress kein Notfall ist, aber umgekehrt sollte man ja auch nicht ewig warten, bis man dann wieder die Therapie ändert oder neu einsteigt. Was ist da für Sie ein vernünftiger Zeitrahmen, wo Sie sagen würden, das ist akzeptabel?
Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gibt natürlich mal den Fall, dass ein Patient das hört und denkt, ja, geht jetzt erstmal noch in Urlaub oder kommt dann nach Ende des Sommers dann im Herbst nochmal wieder oder so. Das kommt natürlich in keinem Falle in Frage. Mit kein Notfall ist gemeint, dass man dann vielleicht in einer Frist von einer Woche, 10 Tage oder so dann noch zu einer weiteren Entscheidung kommt. Aber man sollte es nicht allzu lange aufschieben. Zumindest bevor man nicht evaluiert hat, um welches Ausmaß an Progress sich handelt. Ja.
Und gibt es auch, kann man das überhaupt verstehen, warum es zu einem Progress kommt, was die Ursachen davon sind?
Das verstehen wir in der Tat ziemlich gut, besser als bei vielen anderen Erkrankungen und bei vielen anderen Therapien. Aber vielleicht noch vorab eine Bemerkung. Wir haben jetzt Progress sehr pauschal formuliert. Ja. Die Krankheit schreitet voran. Wir müssen unterscheiden, hier gibt es eigentlich verschiedene Arten, wie so eine Krankheit voranschreiten kann. Ich möchte mal 3 Beispiele nennen. Das eine wäre, dass die vorhandenen Befunde einfach größer werden. Das heißt, man kennt die Befunde, den Ursprungstumor, falls der noch vorhanden ist, und die Absiedelungen, man weiß, wo die sind, hat die irgendwann ausgemessen und jetzt misst man sie erneut aus und sind größer geworden. Eine weitere Konstellation ist, dass neue Befunde entstanden sind, die man bisher so nicht hatte. Also ein Patient hat einen Tumor am Magen und vielleicht Absiedelungen in der Leber und jetzt hat er zusätzlich noch neue Absiedelungen am Bauchfell beispielsweise. Oh. Mhm. Das ist natürlich eine andere Situation, als wenn die vorhandenen Befunde einfach ein bisschen gewachsen sind, aber keine neuen dazugekommen sind. Das hat unter Umständen dann schon auch Einfluss auf die Entscheidung, wie dringlich ist es jetzt, müssen wir überhaupt umstellen, kann man noch ein bisschen zuwarten. Die dritte Situation, über die wir gesondert sprechen müssen, weil sie therapeutisch andere Implikationen mit sich bringt, ist ein sogenannter fokaler Progress. Das heißt, dass von vielen Befunden nur einer zunimmt. Nehmen wir mal an, bei dem Patienten sind 10, 15 Absiedelungen bekannt.
Ja.
14 bleiben unverändert und eine fängt an zu wachsen. Mhm. Das ist eine sehr spezielle Situation, die wir eigentlich auch nur bei wenigen Erkrankungen und unter bestimmten Therapien, nämlich exakt die Situation wie hier beim gastrointestinalen Stromatumor und der Behandlung mit Tyrosinkinase-Inhibitoren haben. Die Ursache liegt im Resistenzmechanismus, den wir gleich noch besprechen werden.
Ja, Sie haben gerade 3 Beispiele genannt, 3 unterschiedliche Beispiele von Progress. Was würde man denn tun in diesen Fällen?
Die erste Frage, die sich stellt, ist die, ob man überhaupt etwas tun muss. Mhm. Das klingt im ersten Moment etwas irritierend. Man hat einen Progress festgestellt, die Erkrankung nimmt zu. Und trotzdem stellt sich die Frage, müssen wir jetzt überhaupt was ändern oder können wir nicht mit der laufenden Therapie fortfahren? Das Ganze basiert auf 2 Überlegungen. Erstens konnten wir in wissenschaftlichen Untersuchungen nachweisen, dass die Fortsetzung einer Therapie durchaus weiterhin erfolgreich sein kann, auch wenn die Krankheit etwas zunimmt.
Also der gleichen Therapie?
Der gleichen Therapie. Okay. So ja. Nach dem Motto, lieber es wächst nur ganz langsam, als es wächst schnell. Hm. Denn, das ist die 2. Überlegung, die Folgetherapie, die ich wähle, hat ja keine Wirkgarantie. Zudem ist die Folgetherapie unter Umständen, das werden wir noch zu besprechen haben, schlechter verträglich. Mhm. Das heißt, ich habe zwei Dinge zu berücksichtigen. Erstens, ich kann dem Patienten nicht versprechen, dass die Folgetherapie wirkt, geschweige denn besser wirkt als die aktuelle. Und ich muss ihm unter Umständen mehr Nebenwirkungen zumuten, sodass sich schon immer mal die Frage stellt, ob man mit einer gut verträglichen aktuellen Therapie, die die Krankheit nicht komplett, aber doch weitgehend unter Kontrolle hat, nicht weiterführt, bevor man umstellt auf das Risiko einer schlechteren Verträglichkeit und unter Umständen sogar einer schlechteren Wirksamkeit.
Und dass man umstellt und wieder zurückgeht, das geht nicht? Oder ist das?
Das geht theoretisch auch, ist aber nicht empfehlenswert. Das so springen mal das, dann probiert man das. Sollte man auf jeden Fall nicht machen. Es gilt grundsätzlich die Regel, wir haben mehrere Therapielinien zur Verfügung, aber die Zahl ist trotz allem endlich. Also wir haben nicht, nach jeder Linie gibt es noch eine neue und nach der 10. kommt die 11. und nach der 20. die 21. Es ist trotz allem begrenzt. Das heißt, wir müssen sehr verantwortungsvoll mit den Therapielinien umgehen. Und das entscheidende Motto ist, das Beste aus jeder einzelnen Therapielinie herauszuholen. Also jede maximal auszuschöpfen, bevor ich zur nächsten wechsle. Mhm. Das konnte auch gut belegt werden wissenschaftlich, dass das wesentlich bessere Langzeitergebnisse mit sich bringt.
Und das zweite Beispiel, was Sie gebracht haben, wie würde man da vorgehen?
Ob jetzt neue Befunde entstanden sind oder die vorhandenen etwas zugenommen haben, geht in die Überlegung jetzt nicht grundsätzlich ein, außer dass wir, wenn neue Herde auftreten, das Intervall eher noch ein bisschen kürzer machen würden, weil wir ja nicht wissen, wie die sich verhalten, die Befunde. Wenn man also weiß, der Patient hat mehrere Befunde an einer Stelle im Körper und die wachsen so ein kleines bisschen, dann hat man da einen besseren Gesamtüberblick, weil man die vielleicht schon seit einem Jahr oder seit zwei Jahren kontrolliert, bisher stabil, jetzt ein bisschen größer. Wenn jetzt aber jetzt plötzlich was Neues aufkommt, dann ist natürlich die Frage, wie verhält sich das? Ist das jetzt vielleicht was, was dann schneller wächst? Also da muss ich ein bisschen, sagen wir mal, kürzerfristig hingucken, ob sich daraus vielleicht eine Situation entwickelt, die dann doch einen rascheren Wechsel impliziert. Für den fokalen Progress, das ist eine ganz andere Situation. Hier kommt es gezielt zu einer Resistenz. Ja. Das heißt, die Therapie wirkt an dieser Stelle nicht mehr, wobei an allen anderen Stellen die Therapie noch gut wirkt. Da macht es natürlich wenig Sinn. Ich hatte in dem Beispiel jetzt 20 Befunde genannt, können 10, 15, das ist jetzt nicht so entscheidend. Das heißt, ich würde jetzt umstellen, obwohl ich für 19 von den 20 eigentlich mit dem Effekt zufrieden bin. Nur eine nimmt zu. Da stellt sich die Frage einer ganz anderen Therapievariante, nämlich einer lokalen Therapie. Mhm. Das heißt, ich möchte diesen einen Befund gezielt angehen, behalte aber meine medikamentöse Therapie in der identischen Form bei. Ich wechsle nicht, weil alle anderen Befunde sind ja nach wie vor unter Kontrolle. Und den, der aus dem Ruder gelaufen ist, den Befund, den gehe ich anders an. Dafür kommt in Frage eine Operation.
Okay.
Man kann diesen Befund operativ entfernen. Das ist natürlich die Absprache mit dem Chirurgen. Geht das technisch? Ist das problematisch? Hat der Patient hinterher unter Umständen dann Probleme, die man gerne vermeiden würde? Das muss sorgfältig diskutiert werden. Gibt auch andere Verfahren. Man kann diese Befunde durch Hitze zerstören.
Ja.
Man kann sie durch Kälte zerstören. Man kann sie durch Bestrahlung zerstören. Das sind unterschiedliche Verfahren. Das hängt dann davon ab, was im jeweiligen Zentrum an Methoden zur Verfügung steht. Wer alle Methoden zur Verfügung hat, wählt die bestmögliche aus. Und wer nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung hat, der sollte so selbstkritisch sein, zu sagen, wir könnten das machen, aber vielleicht wäre das besser, dann schicke ich den Patienten lieber dorthin, wo man das zur Verfügung hat, weil wir glauben, das ist zwar besser, aber wir haben es leider nicht an der Hand. Das müsste man dann fordern. Ehrlich gesagt funktioniert es nicht immer so, aber das wäre zum Beispiel eine Gelegenheit, wo ein Patient dann eine zweite Meinung einholt, wenn man ihm sagt, ja, das wollen wir jetzt so und so behandeln. Und der Patient fragt, gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Und dann heißt es, ja, gibt noch andere, aber machen wir nicht. Und deshalb sollten wir das jetzt morgen gleich so machen. Das wäre ein Punkt, wo man sagt, naja, da höre ich mir lieber nochmal an, was es vielleicht für Alternativen gibt.
Ja.
Also es gehen nicht immer alle Verfahren, sondern es hängt davon ab, was konkret ist der Befund, wo sitzt er? Sitzt er in der Leber, sitzt er am Bauchfell, wie groß ist er, was für Strukturen sind in der Nähe, große Blutgefäße oder irgendwelche anderen Konstellationen. Davon hängt schon die Einsetzbarkeit der Methoden ab, sodass man sagen kann, in dem konkreten Fall geht jetzt nur das, in einem anderen Fall ginge vielleicht dies oder jenes und dann muss man überlegen. Das ist eine interdisziplinäre Entscheidung. Das heißt, die Entscheidung fällt nicht ein Einzelner, sondern die wird in einem interdisziplinären Tumorboard besprochen, wo alle Experten für alle Verfahren zusammensitzen, sich das Bild angucken und überlegen, was ist in dem konkreten Fall das Beste.
Ja.
Der Patient hat Anrecht darauf, dass das für ihn Beste gewählt wird und das sollte auf die Art sichergestellt werden. Das heißt, das ist dann eine Option für so einen lokalisierten Progress.
Ja.
Das kommt nicht in Betracht, wenn jetzt alle Befunde größer werden. Auch da hört man die Frage gelegentlich, ja, kann man die denn jetzt nicht alle operativ entfernen? Das ist sehr gut untersucht mit dem ganz klaren Ergebnis, das macht absolut keinen Sinn.
Also einfach macht es mehr Schaden, als dass es nützt?
Macht definitiv mehr Schaden, als es nützt.
Ja.
Und deshalb sollte das auf keinen Fall gemacht werden.
Jetzt hatten Sie schon das Wort Resistenz ein paar Mal benutzt. Ich glaube, da kommen wir wirklich zu dem Punkt, wie kommt es denn überhaupt zu diesem Progress? Vielleicht können wir dazu ein bisschen was sagen.
Ja, das ist erfreulicherweise sehr gut untersucht. Ich hatte schon erwähnt, dass wir das eigentlich besser verstehen als in vielen anderen Situationen, wo eine Therapie nicht mehr wirkt und man sich nicht so gut erklären kann, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Der Grund ist der, dass die zugrunde liegende Ursache, also die Mutation, die die Tumorzellen aufweisen, eine Veränderung im genetischen Material, die führen zu einer veränderten Signalübermittlung in den Zellen.
Ja.
Und diese gestörte Signalübermittlung wird durch das Medikament, in der ersten Therapielinie ist es ja das Imatinib, unterbunden. Damit hört das Wachstumssignal auf und die Zellen hören auf zu wachsen und gehen im Laufe der Zeit dann ein. Durch eine erneute Veränderung, eine zusätzliche Mutation, eine sogenannte Resistenzmutation, die, wie der Name schon sagt, dazu führt, dass diese Tumorzelle resistent, unempfindlich gegen das Medikament wird, kommt es zu einer Veränderung und die Signalkette springt wieder an. Mhm. Das heißt, die Zelle wacht wieder auf und fängt wieder an zu wachsen. Diese Sekundärmutation, die tritt nicht notwendigerweise in allen Zellen auf, sondern nur in manchen. Und es gibt auch verschiedene Varianten von Resistenzmutationen, die dann die Wirksamkeit der Folgetherapien beeinflusst. Wenn so eine Resistenzmutation, jetzt komme ich wieder auf unser Beispiel, 20 Befunde, 19 sind unverändert, eine wächst, dann ist diese Resistenzmutation in dem einen Befund entstanden. Diese Zellen sind jetzt unempfindlich geworden und wachsen wieder. Die anderen 19 Befunde, in denen haben diese Zellen keine zusätzliche Mutation entwickelt. Die sind weiterhin empfindlich gegen das Medikament und das kann ich guten Gewissens dann weiterführen.
Mhm.
Ja? Diese Resistenzmutationen, müssen wir nochmal betonen, kommen zusätzlich zur ursprünglichen. Also die Frage ist nicht, bisher war es die Mutation und jetzt ist es jene,
ja.
Sondern bisher war es die und die andere kommt zusätzlich dazu.
Okay.
Ja?
Das heißt, muss ich eigentlich dann zwei Medikamente in Zukunft nehmen? Also eins für die alten und eins für die neuen?
Das oder? Ist genau die entscheidende Frage, die sich stellt, wie gehen wir jetzt mit den neuen Therapien um?
Mhm.
Die Entwicklung der neuen Therapien war so, dass man halt, wenn ein Medikament nicht mehr wirkt, geguckt hat, gibt es vielleicht ein anderes Medikament, was jetzt noch wirkt. So haben wir die verschiedenen Medikamente im Laufe der Jahre entwickelt. Es haben sich nicht alle so bewährt, wie man das gehofft hatte, aber es haben sich erfreulicherweise alle die so gut bewährt, die wir jetzt zur Verfügung haben, die auch in der Apotheke verfügbar sind, die eben in den Patienten oder bei den Patienten, wo die bisherige Therapie nicht mehr gewirkt hat, dann wieder gewirkt hat. Und so kann man das von Therapie zu Therapie wechseln. Die Entwicklung dieser Medikamente liegt zum Teil schon sehr lange zurück, zu Zeiten, wo man die Details, wie man sie heute versteht, noch nicht so genau verstanden hat. Heute verstehen wir das noch viel besser und können deshalb die Therapien auch noch besser erklären, die Wirksamkeit oder auch Unwirksamkeit erklären. Dahingehend sind auch die aktuellen Entwicklungen ausgerichtet, wie können wir die Therapie in Zukunft noch weiter verbessern, zusätzlich zu den aktuell vorhandenen Möglichkeiten. Das ist aber ein extra Punkt. Wir bleiben mal bei den vorhandenen Therapien.
Ja.
Wenn also bei einer Erkrankung der Progress erstens bestätigt wurde, ja, es liegt ein Progress vor, b, es ist kein isolierter Progress, sondern ein allgemeiner Progress. Ich habe vielleicht noch eine Kontrolle abgewartet, ob es wirklich sein muss, die Therapie umzustellen. Bin zu dem Schluss gekommen bei der nächsten Kontrolle, ja, es hat jetzt doch mehr zugenommen, ich muss jetzt umstellen. Dann stellt man auf die nächste Therapielinie um. Die Abfolge dieser Therapielinien ist festgelegt. Die ist in den nationalen und internationalen Leitlinien festgelegt.
Okay.
Da gibt es auch keinen Spielraum. Das heißt, da kann man nicht
kann
auswählen.
Von 1 auf 3?
Nee, von 1 auf 3 ist nicht zulässig.
Okay.
Erstens gibt es dafür keine ausreichende wissenschaftliche Basis.
Ja.
Und insbesondere gibt es dafür keine Zulassung. Das heißt, Medikamente haben ja eine Zulassung für die Fragestellung, für die sie verfügbar sind und von der Krankenkasse bezahlt werden. Und wenn man sich an die Regeln nicht hält, läuft man Gefahr, dass die Krankenkasse sagt, nee, das ist außerhalb der Zulassung, das bezahlen wir nicht. Wir müssen die Abfolge beibehalten, aber die aktuelle wissenschaftliche Forschungsfront ist genau an der Stelle dran. Die momentan geltende Abfolge wird sich sehr wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Jahren erheblich verändern.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Weil jetzt gerade so viele Forschungsergebnisse sozusagen kurz davor sind. Jetzt ist ja auch die Frage, wenn sich solche Resistenzen bilden, ich glaube, das ist ein bisschen hart, aber gibt es etwas, was Patienten tun oder nicht tun, was dazu führen kann?
Die genaue Ursache dieser Resistenzentwicklung ist noch nicht endgültig geklärt. Es gibt die wahrscheinliche Möglichkeit, dass die Zellen einfach sozusagen in ihrer Verzweiflung irgendwelche Umwege versuchen, sozusagen der Kontrolle durch das Medikament zu entkommen. Und dann halt irgendwann so eine Zweitmutation entsteht und mit der gelingt es den Zellen, der Kontrolle durch das Medikament zu entgehen. Möglicherweise sind auch von Anfang an schon Zellen vorhanden, die halt andere, also wo die schon von vornherein Resistenz sind gegen ein Medikament, das ist nicht so ganz klar. Aber die Entwicklung dieser Resistenzen ist die wahrscheinliche Erklärung. Die Frage, was kann der Patient in dem Kontext tun, muss man sagen, eigentlich gar nichts.
Ja.
Diese Resistenzen entwickeln sich und wir können auch leider nicht erklären, warum es bei einem Patienten sehr schnell geht und beim anderen Patienten nicht. Bleiben wir bei dem Erstlinienmedikament Imatinib. Das wirkt bei vielen Patienten über Jahre. Wir haben Patienten, die jetzt seit es das Medikament gibt, das seit über 20 Jahren eingenommen haben oder weiterhin einnehmen und irgendwann in hohem Alter an irgendwas anderem verstorben sind, also nicht an dem Gist. Der ist unter Kontrolle gewesen durch das Medikament über Jahre, Jahrzehnte und dann ist halt irgendwas anderes eingetreten, was halt dann so im Alter eintreten kann.
Ja.
Das gibt's also auch. Das heißt, das Spektrum, wie lange wirkt denn die Therapie, ist enorm. Im ganz ungünstigen Fall fängt die Erkrankung schon nach einem halben, dreiviertel Jahr an, wieder zuzunehmen. Und man fragt sich, wie kann das denn sein? Das wirkt doch eigentlich viel länger und wir haben Patienten, da wirkt sehr, sehr lange. Warum denn in dem Falle nicht? Eine echte Erklärung haben wir dafür nicht. Es gibt aber ein paar Dinge, die man beachten muss und hier kann der Patient in der Tat selber auch was tun. Und das ist zum Beispiel, dass diese Medikamente regelmäßig eingenommen werden müssen. Also nicht, man nimmt sie mal oder man nimmt sie mal nicht. Das liegt wiederum in dem Wirkmechanismus dieser Medikamente zugrunde. Die Medikamente wirken in der Zelle in Konkurrenz mit dem Treibstoff für die Zelle,
ja,
vereinfacht formuliert. Das heißt, entweder der Treibstoff greift oder der kann nicht greifen, weil das Medikament das blockiert. Wenn ich das Medikament weglasse, dann kann der Treibstoff wieder greifen und die Zelle wacht sofort wieder auf. Und mit sofort reden wir hier von Größenordnungen von vielleicht 24 Stunden.
Das heißt,
wenn man so eine Therapie beginnt,
ja,
dann kann man nicht, weil man ein Bild macht und sieht, der Tumor ist schon kleiner, aber aus anderen Experimenten weiß man, dass innerhalb von 24 Stunden die Zelle in ihrem Wachstum schon blockiert wird. Gleichermaßen, wenn man das Medikament nicht einnimmt, wacht die Zelle auch schnell wieder auf. Und wir können, denke ich, davon ausgehen, dass so ein ständiges Aufwachen und wieder Einschlafen die Zelle natürlich stimuliert, nach so Auswegen zu suchen und möglicherweise dann entsprechend schneller zu solchen Resistenzen kommt. Das ist ein bisschen spekulativ, aber zumindest ein Grund, den Patienten zu erklären, wie das wirkt und sie darauf aufmerksam zu machen, dass das Medikament regelmäßig eingenommen werden soll.
Können Sie das mal spezifizieren? Was heißt regelmäßig?
Das ist natürlich die Frage, die dann kommt. Ja, muss ich mir einen Wecker stellen? Muss das immer um 19.27 Uhr sein? Nein, muss es nicht. Regelmäßig heißt, die Medikamente werden ja täglich genommen.
Ja.
Bleiben wir bei dem Erstlinienmedikament, dem Imatinib. Das wird jeden Tag eingenommen, in einer bestimmten Dosierung. Das sollte auch eingehalten werden und eben nicht, man nimmt es, dann lässt man es mal eine Woche weg, weil man vielleicht in Urlaub fährt oder man sagt, Wochenende lasse ich es grundsätzlich weg oder sowas. Das sollte auf gar keinen Fall sein. Es muss regelmäßig genommen werden, jeden Tag, zu einer, sagen wir mal, Größenordnung ähnlichen Tageszeit.
Okay.
Die Patienten nehmen es entweder morgens oder sie nehmen es abends. Und wer es abends nimmt, der nimmt es abends, ob jetzt um 18 Uhr oder um 20.17 Uhr, ist egal. Aber halt nicht mal morgens und dann wieder abends, dann mal wieder weglassen. Dann nimmt man vielleicht die von den letzten 2-3 Tagen noch gleich mit, weil man denkt, ich hole es jetzt nach und schlucke jetzt 3 auf einmal. Das sollte man alles auf keinen Fall machen. Also täglich, regelmäßig, zu einer vergleichbaren Tageszeit. Die Frage kommt manchmal, ich habe jetzt eine vergessen, soll ich die nachholen? Hier ist die Antwort ebenfalls klar, nein.
Ah, okay.
Wenn eine ausgefallen ist, dann ist es so. Wenn allerdings bei jemandem dann jede Woche immer 3 ausfallen, dann muss man ein sehr ernstes Gespräch führen und ergründen, woran liegt es denn, dass mal eine einzelne vergessen wird, redet man nicht drüber. Aber wenn man das Gefühl hat, da ist der Ernst der Lage nicht begriffen worden, dann muss man nochmal sorgfältig drüber reden. Woran liegt es denn jetzt? Und da empfiehlt sich unter Umständen dann auch, die Angehörigen mit ins Gespräch zu involvieren, was wir grundsätzlich empfehlen, dass bei solchen Gesprächen natürlich, wenn verfügbar, die Angehörigen dabei sind, um sich dann auch gegenseitig zu unterstützen. Da sitzt dann der Patient und dann frage ich gerne die Frau, sagen Sie mal, nimmt Ihr Mann das regelmäßig? Ja, dann sieht man schon unterm Tisch, da droht schon der Schienbeinkick und da kommt dann raus, Hans Ulrich oder wie auch immer. Letzte Woche hast du es aber nicht so regelmäßig genommen.
Okay.
Ja, weil wenn ich den Patienten frage, nehmen Sie es regelmäßig, kommt die Antwort selbstverständlich.
Ja, okay. Ich glaube, es gibt 2 Perspektiven. Also manchmal die Patienten selber sich fragen, ob denn das Medikament ausreichend im Blut anwesend ist. Oder vielleicht fragen Sie sich als Arzt auch, ob denn das Medikament ausreichend im Blut des Patienten anwesend ist. Kann man das messen?
Das wurde seit vielen, inzwischen 2+ Jahrzehnten versucht. Man kann prinzipiell das Medikament oder Abbauprodukte des Medikaments im Blut messen. Aber das hat sich letztendlich nicht wirklich bewährt, im Sinne von daraus kann man Konsequenzen ziehen. Wir bewerten die Wirksamkeit des Medikaments und die Verträglichkeit an genau diesen beiden Punkten. Die Wirksamkeit beurteilen wir anhand von Kontrolluntersuchungen, ob die Therapie wirkt, ob sie so wirkt, wie wir das aufgrund unserer Erfahrung erwarten. Und die Verträglichkeit überprüfen wir anhand von Nebenwirkungen, ob die besonders ausgeprägt sind, ob sie so sind, wie man das eben für entsprechende Medikamente kennt. Und aus der Erfahrung heraus ergibt sich dann, dass das alles im Rahmen ist. Gibt mal Situationen, wo man das Gefühl hat, da ist es jetzt irgendwie ganz anders. Da könnte sich dann theoretisch die Frage stellen, dann so einen Blutspiegel zu messen. Das ist aber im Endeffekt nicht sehr aussagekräftig, weil was wir messen, ist ja, wenn überhaupt, dann die Menge Medikament im Blut.
Ja.
Für die Wirksamkeit ist aber entscheidend die Medikamentenmenge in der Zelle, in der Tumorzelle. Und inwieweit das korreliert, ist dann auch nochmal die Frage. Also unterm Strich hilft uns die Blutspiegelbestimmung nicht weiter.
Aber wenn Sie jetzt Ihren Hans Ulrich haben, von dem Sie gerade vorhin gesprochen haben, den könnte man doch so auf die Schliche kommen, dass er ja eigentlich sein Medikament nicht regelmäßig
da
nimmt, oder?
Da gibt es andere Möglichkeiten, okay. Blutwerte anzugucken, die mir sagen, ob der Patient das Medikament nimmt oder nicht. Mhm. Man sieht typische Veränderungen bei Routineblutwerten wie dem Blutbild und bei ein paar anderen Werten. Und wenn die ganz unverändert normal sind, dann hat man schon ernste Zweifel und dann muss man nochmal nachfragen, sagen Sie mal und so weiter.
Und wie ist es mit der Verlaufskontrolle dann gerade unter der Situation, wie wir sie jetzt besprechen, eben unter einem Progress?
Also Verlaufskontrolle heißt, wir müssen regelmäßig nachsehen, ob der Tumor auf unsere Therapie reagiert, also wenigstens nicht weiter wächst oder vielleicht nur ganz, ganz langsam wächst oder hoffentlich kleiner wird oder entsprechend rasch zunimmt. Das muss ich regelmäßig kontrollieren. Dafür sind die Standardverfahren die Computertomographie oder die Kernspintomographie. Ultraschall kann mal eine individuelle Variante sein, ist aber als regelmäßige Verlaufsuntersuchung nicht etabliert und wird in den Leitlinien auch nicht empfohlen, weil ich es schlecht dokumentieren kann. Ein CT oder ein MRT kann der Patient auf einer CD oder Blu-ray-Scheibe überall hin mitnehmen. Man kann sich das angucken. Beim Ultraschall geht das nicht, da ist man darauf angewiesen. Der beschreibt es so und so und dann macht man selber eine Untersuchung, da sieht es ganz anders aus und da kann man nichts vergleichen. Das heißt, das ist dafür nicht geeignet und deshalb in den Leitlinien nicht empfohlen. Also CT oder MRT vom Bauchraum und daran können wir dann entscheiden, ob unsere Therapie so wirkt, wie wir das hoffen oder schlimmstenfalls halt nicht. Patient, der das schon sehr lange nimmt, da muss ich nicht so häufige Kontrollen machen, weil ich weiß, das funktioniert alles gut. Da kann man ein bisschen weitermaschig die Kontrollen machen. Beim Progress, wenn ich das Medikament umstelle, da muss ich relativ kurzfristig die Kontrollen ansetzen, weil ich weiß ja nicht, ob mein neues Medikament wirkt. Das heißt, die nächste Kontrolle ist jetzt nicht wie gewohnt in 6 Monaten, sondern diesmal müssen es schon in 2, 3 Monaten, je nachdem, kommen. Da muss man engermaschig gucken, weil es ist ja was passiert und ich kann jetzt nicht sicher sein, dass mein neues Medikament auch das tut, was ich erhoffe.
Und diese Kontrollen kann man dann auch vor Ort machen, bei sich zu Hause? Ist man der Radiologe um die Ecke oder muss man dann immer ins Sarkomzentrum
kommen? Ja, das ist so ein bisschen zweischneidig, aus 2 Gründen. Erstens, im Zentrum weiß man natürlich, worauf man jetzt speziell achten muss. Man macht dann unter Umständen auch etwas umfangreichere Aufnahmen. Und wenn jetzt jemand in eine Praxis geht, wo man mit dem Thema nicht viel Erfahrung hat, dann wird unter Umständen vielleicht nur ein etwas reduziertes Bildprogramm gemacht, mit dem man dann unter Umständen im Detail nicht so richtig viel anfangen kann. Auf der anderen Seite ist für den Patienten natürlich die Frage, er muss ansonsten 2-mal kommen, 1-mal für die Aufnahme und ein paar Tage später dann für die Besprechung der Befunde. Ist aufwendiger, aber bietet die Sicherheit, dass alle Kontrollen vor Ort gemacht wurden, dass man sich dann selber nochmal angucken kann. Da steht in dem Befund so ein bisschen unklar, da rufe ich meinen Radiologen an und sage, sag mal, wie ist denn da und so weiter. Und er sagt, ja, komm mal vorbei, ich zeig dir's, dann bespricht man es nochmal. Man hat es einfach wesentlich besser im Griff. Insofern, wenn ein Patient fragt, was wir empfehlen, dann ist das die Empfehlung. Und wenn er dann sagt, ah, das ist mir zu umständlich, kann ich nicht die Bilder bei meinem Radiologen, ja, alter Schulfreund von mir, wohnt nebenan, da kann ich jederzeit, krieg schnell Termine und so, kann man das machen. Aber wir haben halt auch schon mal die Situation, dass ich die Scheibe dann meinem Radiologen zeige und er sagt, na, das ist ein bisschen anders, als wir es machen, ich kann es jetzt nicht so gut vergleichen. Verlaufskontrollen sollten idealerweise mit demselben Verfahren gemacht, also mit dem gleichen Verfahren gemacht werden und an gleicher Stelle.
Ja.
ungut ist immer, einmal geht man zum CT dorthin, dann zum MRT dorthin, dann zwischendrin mal zum Ultraschall hierhin. Damit kann man nichts wirklich Gutes anfangen. Wenn man den Aufwand nicht scheut, ist alles aus einer Hand sicher die bessere Variante. Aber es geht auch anders, unter Umständen mit kleinen Abstrichen.
Okay, vielen Dank. Wir wollten ja uns gleich dann auch noch in einem nächsten Film über das Thema Nebenwirkungen unterhalten. Aber ich glaube, zu dem Thema Progress haben wir das jetzt wirklich gut abgedeckt. Also vielen Dank, Herr Professor Reichert, dafür. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten Film zum Thema Nebenwirkungsmanagement.